Hallo Wolfgang.
Hallo Ole.
Ha! Veralbert. Ihr seid nicht bei Wohlstand für alle und ihr seid nicht Teil von einem 100.000 oder 10.000-fachen Publikum, sondern ihr seid bei Zartbitter, dem Podcast für politische Analysen. Und zwar inzwischen bei der 15. Folge. Heute widmen wir uns dem Thema Polizeikritik von links, nehme ich mal an, oder?
Nehme ich auch mal an, ja.
Linke Perspektiven auf die Polizei. Abschaffen, reformieren, ACAB. Was sagst du?
Ich glaube, es ist keine so einfache Frage, zumindest mal für mich. Und eine Frage, die einer langen Erörterung bedarf. Glücklicherweise können wir damit eine ganze Podcast-Folge füllen. Und ich freue mich auch schon, dass wir darüber reden, weil ich mir tatsächlich schon ziemlich lange Gedanken darüber gemacht habe.
Ja. Das geht mir auch so, tatsächlich. Also es gibt in der Szene, aus der ich komme, gibt's halt schon länger auch eine Polizeikritik und teilweise auch eine quasi die Forderung nach der Abschaffung. Und ich bin mir da unsicher. Vielleicht erstmal tatsächlich zu unseren persönlichen Berührungspunkten. Wann hast du denn in deinem Leben schon mal die Polizei gerufen? Hast du?
Nee, ich glaube, ich habe selber noch nie die Polizei gerufen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich noch nie in der Situation war, wo ich mir dachte, das sei jetzt irgendwie notwendig, die Polizei zu rufen. Wir haben natürlich schon mal hier, also im Wohnprojekt in der Bar bei uns, glaube ich, einmal die Polizei gerufen, weil jemand sich schlecht benommen hat, sage ich jetzt mal, und dann auch uns körperliche Gewalt angedroht hat. Und ich bin mir aber gar nicht sicher, ob der dann wirklich von der Polizei da irgendwie geschnappt wurde. Ich glaube, der ist schon vorher abgehauen. Aber es kommt natürlich schon vor, eher in so einem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Türsteher-Kontext bei Veranstaltungen, dass ich das mal erlebt habe. Aber so ansonsten selber habe ich es auch noch nie gemacht. Und du?
Tatsächlich ist dieser Türsteher-Kontext bei Veranstaltungen hat auch schon dafür gesorgt. Also das ist einfach ein Jugendhaus, wo Gäste sich daneben benommen haben. Oder also gewalttätig waren und ja, da haben wir auch ab und zu mal, wenn es sich wirklich nicht anders handeln lassen, also wenn man es nicht anders handeln konnte, dann haben wir tatsächlich die Polizei gerufen. Ansonsten hatte ich noch einen Job in dem sozialen Bereich. Ich habe da immer sehr, sehr versucht zu vermeiden, die Polizei zu holen, weil da ging es um eine marginalisierte Gruppe, also ganz konkret um Obdachlose. Aber tatsächlich habe ich da, glaube ich, auch 2-3 Mal die Polizei rufen müssen. Das ist aber in Anbetracht von, ich glaube, 15 Jahren, die ich da gearbeitet habe. Es war eine Notübernachtung und es war ein Nebenjob. Würde ich sagen, ist das relativ wenig gewesen. Und zuletzt habe ich die Polizei gerufen, als ich gesehen habe, wie ein einzelner Mensch von 3 anderen Menschen angegriffen worden ist. Das habe ich aus quasi einem Haus heraus beobachtet und dachte mir tatsächlich, man muss da reagieren. Ich schaff's einfach. Also ich habe kurz überlegt, ob ich runterrenne und es war dann aber auch so einmal gefährlich und zweitens ist dann auch schon vorbei, also erfahrungsgemäß. Und dann habe ich auch tatsächlich die Polizei verständigt, die auch zu spät eingetroffen ist, aber ja. Genau. Und wo ich auch ab und zu mal drüber nachgedacht habe, ist, finde ich, super schwierig, wenn man Menschen, die obdachlos sind, irgendwie in einer Schlafsituation antrifft oder wo es ihnen nicht gut geht. Natürlich auch den Krankenwagen kann man da verständigen, aber zumindest irgendwie eine Hilfe, also nicht einfach bloß so dran vorbeigehen, das finde ich auch falsch. Aber ja, es ist dann auch immer schwierig, wenn man die Polizei verständigt, dass man die halt dann eine Person, die auch noch besonders schutzlos ist, weil sie also oder häufig auch alkoholisiert ist, dann halt tatsächlich der Polizei auch ausliefert. Aber mein Denken ist dann immer so, besser als wenn die Person erfriert tatsächlich. Und wir haben auch keinen Kältebus hier in der Stadt. Also das wäre natürlich die sehr viel bessere Alternative. Also, was sagst du, wie wird in einer fortschrittlichen Zukunft, nennen wir sie postkapitalistisch, was passiert denn mit der Polizei? Wird die demilitarisiert, beziehungsweise gibt es eine radikale Polizeireform oder eine Abschaffung, wie es ja auch nach dem Tod von George Floyd halt häufig zu hören ist. Also auch so aus so einem US-amerikanischen Kontext nehme ich das stark wahr als Forderung von Bürgerrechtlerinnen.
Ja, das ist eine große Frage und man muss über die zukünftige Gesellschaft spekulieren. Ich glaube, vielleicht ist das ganz hilfreich, sich ein bisschen anzugucken, aus welchen Perspektiven die Polizei kritisiert wird oder was für Stoßrichtungen der Kritik gibt, weil die ja natürlich auf diese Lösungen auch so ein bisschen hinauslaufen und welche Lösung man da anstrebt, hängt, glaube ich, auch stark von der Perspektive ab. Ich würde sagen, es gibt so 3 große Richtungen oder Perspektiven. Die erste ist, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich so die radikalste Kritik, weil sie die Polizei einfach generell ablehnt, ist, dass die Polizei ein Gewaltorgan ist. Also die Kernaufgabe der Polizei ist die Ausübung staatlicher Gewalt. Das heißt nicht, dass die Polizisten die ganze Zeit nur Gewalt ausüben, aber ich glaube auch, man kann schon gerechtfertigterweise sagen, dass so ziemlich alle Tätigkeiten der Polizei von Recherche über Streife laufen, Kontrolle, sich im Kern schon um die Ausübung von Gewalt irgendwie drehen oder darauf bezogen sind in letzter Instanz oder zumindest mal auf die Androhung von Gewalt. Insofern, dass man Gewalt schlecht findet, muss man natürlich auch die Polizei schlecht finden. Also ich glaube, auch die meisten Menschen, die die Polizei irgendwie notwendig finden, würden wahrscheinlich auch noch zugeben, dass es ein notwendiges Übel ist, aber trotzdem noch ein Übel. Also es sei denn, man ist irgendwie sadistisch eingestellt oder im Internet unterwegs. Ich glaube, ansonsten würden schon viele Leute sagen, die finden Gewalt nicht so gut und natürlich eine Institution, die permanent Gewalt ausübt und genau dazu da ist, ist halt in dem Sinne auch eine kritikable Institution. Wobei diese radikale Kritik wahrscheinlich so eher von marginalen Positionen eher vertreten wird. Also man muss, glaube ich, schon ein radikaler Pazifist sein und Gewalt generell ablehnen oder vielleicht auch denken, dass diese Gewalt eigentlich gar nicht notwendig ist. Es gibt ja schon anarchistische Strömungen, die zum Beispiel sagen, eigentlich könnten wir alle in Frieden miteinander leben und diese polizeiliche Gewalt ist gar nicht notwendig. Und damit halt auch ein nicht notwendiges Übel, einfach nur ein Übel. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist diese Kritik, dass die Polizei Gewalt ausübt und darum auch schlecht ist, ist so die radikalste Kritik, wobei natürlich sich schon hier ziemlich viele Fragen auch stellen. Ne, also ja, die Polizei übt Gewalt aus, aber die Polizei ist auch irgendwie dafür da, so Konflikte zu regeln. Ne, das waren unsere Beispiele mit irgendwie jemand randaliert auf eine Veranstaltung. Was macht man jetzt? Es gibt einen Konflikt. Und die löst die Konflikte natürlich nicht, aber sie bringt sie in irgendeine rechtlich festgelegte Verlaufsform. Und Konflikte sind in unserer Gesellschaft ja gang und gäbe, also zwischen dem Staat und der Bevölkerung, aber auch innerhalb der Bevölkerung gibt es davon sehr viele. Das heißt, ein Standpunkt, der sagt, wir wollen keine Polizei haben, müsste entweder irgendwie, glaube ich, eine Antwort darauf geben, wie schafft man diese ganzen Konflikte weg? Das ist die, sage ich jetzt mal, also im weitesten Sinne gesellschaftskritische oder vielleicht sozialistische Antwort. Wir leben dann irgendwann mal in einer Gesellschaft, wo es keine Konflikte mehr geben wird. Oder zumindest mal irgendwie einen Weg aufzeigen, wie man mit diesen Konflikten anders umgehen kann. Da gibt es ja auch Versuche wie Transformative Justice und so solche Geschichten, die teilweise zum Beispiel auch aus der Black Lives Matter Bewegung entstanden sind, die versuchen da irgendwelche anderen Wege der Konfliktlösung oder Regelung zu finden, die sich meistens um den Begriff der Community drehen, also irgendwie die Community selber findet so andere Wege für Konfliktlösungen.
Wobei ja dann,
und dann braucht es die Polizei.
Also nicht. Sogar drei Sachen ersetzt werden, oder? Also, weil die Judikative braucht man dann nicht mehr, die Legislative und die Exekutive. Also, weil die versuchen ja, also, oder die, aber dann wird ja versucht, außerhalb von so generell von dem Rechtsstaat irgendwie mit Konflikten umzugehen. Das ist ja dann, also es gibt ja dann auch keine Gerichte mehr angerufen oder verwendet.
Genau, also das bezieht sich auf das ganze Rechtssystem. Und ich würde auch sagen, also es ist nicht so weit hergeholt, weil natürlich kennen wir alle Konflikte in unserem Alltag, die wir ohne Polizei lösen. Also wenn ich mich mit einem Bekannten zerstreite, dann werde ich nicht sofort die Polizei rufen, außer er geht jetzt irgendwie mit einem Messer auf mich los oder so. Also ob man die Polizei hinzuzieht oder das Rechtssystem insgesamt, hängt ja von vielen Faktoren einfach ab. Also worum geht's überhaupt? Wie schätze ich die andere Person ein? Kenne ich die? Kann ich erwarten, dass ich Hilfe von jemandem anderen vielleicht bekomme und so? Also da sind so ganz viele andere Sachen im Spiel, die mich aber erstmal zu der Entscheidung führen, die Polizei zu rufen oder eben nicht zu rufen. Insofern ist es jetzt auch nicht so eine total absurde Idee, dass man sagt, man kann Konflikte auch anders lösen ohne das Rechtssystem und die Polizei. Aber natürlich würde ich sagen, gibt schon viele Fragezeichen. Also zumindest mal für mich bei solchen Ideen zum Beispiel, wie stellt man dann sicher, dass, also es muss dann irgendwie, müssen irgendwelche Leute mit den Konfliktparteien umgehen? Wie stellt man sicher, dass die irgendwie nicht persönlich an irgendeiner Lösung interessiert sind und gerecht, also man hat schon eine Erwartung von Gerechtigkeit, gerecht vorgehen, dass die Wege irgendwie transparent sind, dass, keine Ahnung, die Strafe oder was auch immer da am Ende rauskommt, auch angemessen ist. Also ich glaube, es ist schon ganz interessant, sich mit diesen Versuchen zu beschäftigen. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile so auf Deutsch so ein Toolkit zu Transformative Justice, der versucht, einem so Handreichungen zu geben. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt quasi so sofort anwendbar ist. Nicht nur, weil diese ganze, quasi die Verfahren noch nicht ausgereift sind, sondern ich glaube, weil die Leute auch nicht bereit sind, diese Verfahren anzuwenden. Also es ist schon auch nochmal ein Stand von, sag jetzt mal, kultureller Entwicklung oder irgendwie solidarischen Umgang miteinander notwendig, dass man sagt, wir versuchen die Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen, sondern irgendwie anders. Ich habe da noch ein paar Fragezeichen, was das angeht. Aber im Prinzip würde ich sagen, diese radikale Kritik ist schon auch das, was so für radikale Gesellschaftskritiker und oder Sozialisten oder Sozialistinnen ist die Perspektive schon die Abschaffung der Polizei. Also einerseits darüber, dass man eine Gesellschaft schafft, die nicht so viele Konflikte kennt. Also viele Konflikte von heute sind hier verursacht durch, keine Ahnung, Armut, Verelendung, psychische Probleme, Stress. Man kann sich Gesellschaftszustände vorstellen, wo die nicht mehr so vorliegen oder zumindest mal nicht in dem Ausmaße. Und dann vielleicht die Konflikte, die dann noch vorliegen, anders gelöst werden irgendwie. Mhm. Anders damit umgegangen wird. Aber ich halte es eher für eine langfristige Perspektive, die man auf jeden Fall anstreben sollte als Linker, aber die, wo ich eher skeptisch bin, dass die jetzt sofort umsetzbar ist, außer vielleicht in kleineren Rahmen, wo sie ja schon ausprobiert wird in irgendwelchen linken Subkulturen, wobei wir ja auch wissen, in linken Subkulturen gibt's auch genug Hierarchien und genug Macht und genug Konflikte und da klappt's ja auch oft nicht so gut.
Also jetzt geht's ja tatsächlich nicht nur um eine Polizeikritik, sondern auch um eine Kritik der Rechtsprechung. Ich mache tatsächlich relativ viel Prozessbeobachtung und habe dadurch auch so ein bisschen eine Ahnung entwickelt, wie Gerichte funktionieren. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht, also ich finde viele Urteile falsch aus meinem persönlichen Empfinden. Und mir ist auch klar, dass halt Richter und Richterinnen häufig irgendwie so auch durch bestimmte Prägungen, seien sie rassistisch, klassistisch etc., jetzt nicht immer so voreingenommen, wie man denkt, urteilen. Aber ich finde, das Prinzip, es gibt einen Konflikt und der wird von einer, zumindest dem Selbstanspruch nach, neutralen Instanz verhandelt, die ein festes Regelwerk hat, was für alle gilt und was man dann darauf anwendet. Und dieses Regelwerk ist auch vorher bekannt. Also das finde ich eigentlich gut, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, natürlich in einer postkapitalistischen Gesellschaft wären dann irgendwie so, würde es keine Eigentumsdelikte mehr geben, aber ich habe jetzt kein so positives Menschenbild, dass ich sagen würde, okay, und dann gibt es überhaupt keine Konflikte und auch keine schweren Straftaten. Also es wird auch selbst in einer Gesellschaft, wo das Patriarchat weg ist, wird es immer auch noch sowas wie, ja, Sexualdelikte oder so Eifersuchtssachen geben und es Menschen sind halt manchmal halt auch einfach, also die reagieren emotional auf Veränderungen und
besonders wenn sie Alkohol trinken.
Yes. Deswegen glaube ich, dass es weiterhin Konflikte gibt und ich glaube, diese Vorstellung, dass die von einer neutralen Instanz verhandelt werden nach einem festen Regelwerk, halte ich für richtig. Was es dann für Strafen gibt, wie dieses feste Regelwerk im Detail aussieht, das ist dann halt auch was sich sicherlich ändern wird. Aber ich finde das generell gut. Ich finde auch dieses Geschworenengerichtssystem gar nicht so schlecht. Also, dass es halt auch Laien in die Rechtsprechung in bestimmten Fällen mit eingeschaltet werden. Jetzt geht's ja aber eigentlich um die Polizei. Naja, mir kommt das so ein bisschen vor, wie so bei vielen linken Ansätzen, dass sie halt sagen, ja, wir wollen das und das, aber halt in Zukunft, in dieser fernen, kaum sichtbaren Zukunft, da können wir dann drauf verzichten. Also das war ja jetzt auch, was du gesagt hast, was ja jetzt auch nicht schlimm ist, aber das ist halt so, man verschiebt's halt. Mhm. Ja, stellt einen nur so halb zufrieden. Ist so ein bisschen eine Fastfood-Antwort, man ist immer noch hungrig danach.
Ja, ich sehe voll das Problem, genau. Ich glaube, einerseits ist das Problem halt nicht anders zu lösen, weil also diese Idee von, wir haben irgendwann mal eine Gesellschaft, wo es weniger Konflikte gibt, die können wir halt einfach jetzt nicht umsetzen. Wir leben halt in der Gesellschaft, in der wir leben. Auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, glaube ich, schon auch so Versuche, also gerade was du da gesagt hast mit diesem Regelwerk oder mit einem anderen Umgang, der dann nicht von der Polizei durchgeführt wird, sondern von anderen, von der Community, von irgendwelchen anderen Gruppen mit Konflikten. Da gibt es ja schon durchaus konkrete Versuche, das umzusetzen. Wie gesagt, ich finde es auch ziemlich spannend, sich damit zu beschäftigen. Und das wäre vielleicht sowas wie, wo ich tatsächlich sagen würde, ja, man muss nicht auf eine andere Gesellschaft warten, aber man muss halt irgendwie eine Alternative präsentieren, um mal zu einem anderen Verfahrensmodus, zu einem anderen System zu kommen. Und diese Alternative, die müsste man jetzt schon also erarbeiten, irgendwie auch in praktischen Erfahrungen erarbeiten. Und bisher hatte ich nicht den Eindruck, dass mich irgendwas so krass gut überzeugt hat, aber das muss nichts heißen. Also ich habe dann nicht so eine gute Übersicht auch in dem Bereich. Und es gibt auf jeden Fall ziemlich interessante Ansätze, finde ich, bei gerade in diesem Bereich Transformative Justice und sowas, mit denen es sich lohnt zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich finde es auch nicht absurd zu sagen, wir lösen Konflikte anders, weil wir das halt einfach im Alltag auch schon ständig machen. Also
genau, und es gibt auch andere Instanzen, also nicht nur, dass wir das im Persönlichen so machen, sondern zum Beispiel gibt es auch einfach Mediatoren und Mediatorinnen.
Ja.
Und die werden ja teilweise auch sogar vom Staat zwischengeschaltet. Also da geht gar nicht was direkt vor Gericht. Aber wir sind jetzt ein bisschen sehr bei diesem Gerichtsding und wir wollten ja eigentlich was zur Polizei vor allen Dingen sagen.
Vielleicht komme ich zu dem zweiten Punkt, zu der zweiten Perspektive, die, ich sage jetzt auch gleich ein paar Beispiele, aber die ich so fassen würde, die wird von Leuten vorgetragen, die vielleicht Gewalt nicht so generell ablehnen, sondern schon auch in bestimmten Kontexten als notwendig akzeptieren würden, die aber sagen, die Gewalt, die die Polizei ausübt, die wird für Zwecke ausgeübt, die wir schlimm finden und die es nicht geben sollte. Also das können verschiedene Beispiele sein, die Armen zu unterdrücken, rassistische, koloniale Unterdrückung, Bekämpfung von politischen Gegnerinnen, also Gestapo-mäßig, Sicherung von Eigentumsverhältnissen, das finden ja Linke nicht so gut, Sicherung der kapitalistischen Ordnung, ne, also diese Idee, der Staat ist ein Ausschuss der Kapitalistenklasse und die Polizei ist ein Werkzeug, das da mit Gewalt quasi die Interessen der Kapitalistenklasse durchsetzt und deswegen muss die Polizei abgeschafft werden und durch eine bewaffnete Arbeitermiliz ersetzt werden. Also interessanterweise hieß die ja die Polizei in der Sowjetunion tatsächlich Milizia, also Miliz. Das basiert natürlich schon auf der Idee, also obwohl es da keine bewaffnete Arbeitermiliz war, aber basiert auf dieser Idee, die Polizei führt halt so einen kapitalistischen Zweck durch und wir müssen die durch eben die bewaffnete Öffentlichkeit ersetzen. Oder auch, was man halt so aus der Black Lives Matter Bewegung vielleicht eher kennt, die Polizei ist halt dazu da, die Schwarzen zu unterdrücken und deswegen abolish the police, ne?
Und sagen die dann auch, dass ihre Viertel irgendwie durch einen Ersatz gesichert werden müssen? Oder ist es dann einfach bloß abolish?
Naja, ich glaube, es gibt schon im Abolitionismus verschiedene Strömungen. Ich glaube, zumindest mal die einflussreichste, die ich kenne, sagt tatsächlich, muss so einen community-basierten Ansatz für die Lösung von diesen Problemen geben. Ich meine, man kann es auch so ein bisschen, finde ich, nachvollziehen, weil es natürlich ein anderer Blickwinkel auf die Sache ist, also weil es ja tatsächlich, also vor allem in den USA so ist es, oder so war und auch immer noch so ist teilweise, dass bestimmte Viertel halt dass da die Polizei halt als eine bewaffnete Interventionstruppe auftritt, die den Leuten nicht so viel Nutzen bringt, sondern eher Schaden bringt, wobei man natürlich da auch aufpassen muss, also es ist ja nicht so, dass Schwarze keine Polizei rufen, also machen die ja trotzdem.
Oder Polizisten sind selber.
Genau, oder Polizisten sind. Ich habe mir neulich so eine Podiumsdiskussion von der AK angehört zu dem Thema auch und da war eine Frau, die hat so Untersuchungen gemacht, ich glaube in Schweden oder so, wo es dieses Prostituiertengesetz gibt. Wo
das nordische Modell.
Genau, das nordische Modell, wo Prostitution verboten ist und wo es ja immer so heißt, dass da die Frauen, die sich prostituieren, einer ganz besonderen Gefahr ausgesetzt sind durch Polizeibeamtinnen. Und die sagt aber die rufen halt trotzdem manchmal die Polizei, weil manchmal werden die irgendwie bedrängt oder sind in so Konflikte verwickelt, wo sie dann irgendwie keine andere Lösung sehen. Also auch so marginalisierte Gruppen, auch wenn man sagen kann, die werden halt, die erfahren von der Polizei oft quasi nur Negatives, auch die, bei denen passiert es natürlich manchmal, dass die trotzdem die polizeilichen Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, in Anspruch nehmen. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist das schon ein anderer Blickwinkel als jetzt bei einem deutschen Otto-Normalverbraucher, der mit der Polizei in der Regel wenig negative Erfahrungen macht und für den die Polizei viel mehr als dieses Freund- und Helferbild fungiert und auch in seiner Alltagserfahrung funktioniert, als jetzt für, keine Ahnung, man kann jetzt durch die Geschichte gehen, als für irgendwelche kolonial unterdrückten Bevölkerungen oder für, keine Ahnung, Kommunisten im Dritten Reich oder für Schwarze im Ghetto oder für, ja.
Aber das heißt ja, dass man auch bei der Polizei, also es auch als PolizeikritikerInnen oder PolizeigegnerInnen halt qualitative Unterschiede machen würde. Und ich glaube, das fände ich auch wichtig, nochmal sich anzuschauen. Also auch, wenn man die Polizei in Deutschland sehr kritisch sieht, sollte man qualitative Unterschiede machen. Das hört sich natürlich krass an für Leute, die unter ihr leiden. Oder wenn man solche Fälle wie Uri Jalloh anschaut, also wo halt in Dessau mutmaßlich ein Mensch verbrannt worden ist, um Folterspuren zu verdecken. Aber es ist tatsächlich was anderes als jetzt irgendwie die Polizei im Iran. So. Also natürlich verhält sich die Polizei in Deutschland institutionell rassistisch durch sowas wie Racial Profiling oder aber auch wie man durch den NSU erfahren hat nach der Selbstenttarnung, dass man dann halt mitbekommen hat, wie quasi was die für einen rassistischen Tunnelblick hatten bei ihren Ermittlungen. Aber es ist was anderes. Also es ist auch jetzt keine Institution. Es gibt sicherlich auch bestechliche oder einige bestechliche Polizistinnen in Deutschland. Aber das ist jetzt nicht die Regel, wie jetzt in ärmeren Ländern, wo die Polizei halt auch einfach viel mehr als so eine paramilitärische Einheit fungiert, die sich halt selber finanziert. Also die halt, was weiß ich, eher so ein bisschen Warlord-mäßig unterwegs ist. Also da muss man, glaube ich, schon ganz ehrlich sagen, auch, also, ne, man muss sagen, wir beide sind jetzt nicht besonders betroffen von Polizeigewalt oder von rassistischen Polizeikontrollen, aber ich würde, glaube ich, schon noch den Unterschied machen zu der Polizei als exekutiver Behörde in irgendwelchen autoritären Regimen oder Diktaturen. Die Polizei ist hier sicherlich, da gibt es auch gute Ausstellungen von Amnesty International, in Deutschland auch in vielen Fällen brutal, deckt sich gegenseitig etc. Aber es gibt noch andere Instanzen, an die ich mich wenden kann, wenn ich darüber empört bin. Auch wenn natürlich sowas wie eine Ombudsstelle oder sowas fehlt. Ach genau, und ich wollte noch sagen, es gab auch in... Man muss gar nicht so weit weggucken, dass die Polizei wie eine Besatzungsmacht letztendlich agiert. Man kann auch nach Nordirland schauen. Also da ist die Polizei sehr protestantisch geprägt gewesen. Ich glaube, das ändert sich auch. Und ist da halt in die katholischen Viertel rein wie eine Besatzungsmacht und hat sich auch entsprechend verhalten. Die IAA hat sie dann auch in einigen Stadtteilen und ich glaube sogar ganzen Städten eine Zeit lang vertrieben. Die hatten dann aber, das habe ich mal gelesen, hatten das Problem mit zum Beispiel jungen Autodieben. Und das haben die dann auch sehr brutal gelöst. Also die haben halt, diese Autodiebe haben denen Knieschüsse versetzt. Also weil die IAA ist halt, das sind keine Polizisten, sondern die haben halt, also die Polizei würde jetzt bei aller Kritik vermutlich erstmal nicht über Knieschüsse agieren und haben dann halt, ja, haben halt so dann eine Ersatzpolizeifunktion auf eine sehr brutale Weise ausgeübt.
Ja, genau. Ich würde dir dazu stimmen, dass man da differenzieren muss. Ich glaube, ich finde diese ganzen Blickwinkel auch, ich glaube, man muss sich da immer so fragen, ist das quasi so der Hauptzweck der Polizei, wenn dann so gesagt wird, es geht darum, die Armen zu unterdrücken oder die Ausländer oder die Schwarzen. Da habe ich so meine Fragezeichen, da würde ich sagen, ja, vielleicht in manchen geschichtlichen Perioden, aber sicherlich nicht heutzutage generell. Wobei man auch gar nicht so weit wie nach Irland gehen muss, also die Bereitschaftspolizei, das sind diese freundlichen Damen und Herren, die man so von Demo-Einsätzen kennt, die wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt, speziell mit dem Ziel Aufstandsbekämpfung. Das war eine paramilitärische Einheit, die waren auch entsprechend ausgerüstet. Die haben ja bis heute noch diese militärischen Gliederungen in Trupps und Hundertschaften und Züge, das kommt noch aus der Zeit. Wurde, glaube ich, auch tatsächlich sogar, wenn ich mich richtig erinnere, von so einem ehemaligen Wehrmachtsgeneral zuerst aufgestellt und die hatten explizit das Ziel Aufstandsbekämpfung, weil man da vermutet hat, dass die Kommunisten in Deutschland vielleicht mit Unterstützung der DDR irgendwann mal einen Aufstand planen. Und die waren bis in die 70er hinein tatsächlich so drauf und haben teilweise so in ihren Schulungsbüchern so den mitteldeutschen Aufstand von 1921 und sowas besprochen und wie man solche Sachen niederschlägt. Ne? Also man konnte ja sogar...
Also einen Arbeiterinnenaufstand.
Genau. Schlagt gerne bei Wikipedia nach, Mitteldeutscher Aufstand. Man konnte ja sogar eine Zeit lang seinen Wehrdienst bei der Bereitschaftspolizei machen, also weil das wirklich eine militärische Einheit war, die halt zur Unterdrückung von politischen Gegnern im Prinzip existiert hat. Insofern ist so die Frage, ob das wirklich so das Bild der Polizei in Gänze ausmacht. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht der Vorteil von solchen Kritiken, dass die einen auch drauf stoßen können, dass es doch, dass die Polizei nicht einfach eben dieser Freund und Helfer ist, sondern auch in vielen historischen Fällen eben nochmal was mehr war.
Aber ist das nicht ein bisschen machtlos gegen diese erdrückende Macht der Kulturindustrie, die die Polizei generell als gut darstellt? Also ich meine, Polizeikrimis sind halt die normale deutsche Abendunterhaltung und da gibt's halt eigentlich vor allen Dingen die Good Cops und es gibt auch mal den bestechlichen Polizisten oder einen Polizisten, der halt irgendwie als brutal und fies oder rassistisch dargestellt wird, aber der ist immer die Ausnahme. Und also das formt doch krass das Bild in der Bevölkerung von der Polizei als irgendwie gut. Also
ja.
Und kann man da mit irgendwie, also ich weiß nicht, ob da, also ich, natürlich innerhalb von der linken Szene oder so wird dann halt schon die Kritik auch durch so eine Radikalkritik verbreitet, aber in der normalen Bevölkerung, weiß nicht.
Weiß nicht, wie man den wunderbaren Film Judge Dredd noch aus den Köpfen der normalen Bevölkerung rauskriegen kann. Ich wollte noch was sagen zu der...
Da ist übrigens die Gewaltenteilung aufgehoben, weil ja. Der ist Exekutive und Judikative.
Ja, das stimmt. Ich wollte noch was sagen zu der bewaffneten Arbeitermiliz. Auch wenn sich das, finde ich, so ein bisschen absurd anhört und sich nach so einem Lynchmob anhört. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Wir hatten mal hier so eine Vortragsreihe organisiert zur Kritik der Polizei. Da war auch ein Professor Bär, Raphael Bär, das arbeitet an der Deutschen Hochschule für Polizei, also als Ausbilder quasi und macht da deren Ausbildung. Und der wurde dann gefragt bei einem Vortrag, ob er, was man eigentlich in der Ausbildung so machen könnte, um sowas wie Machtmissbrauch, Rassismus, Rechtsextremismus vorzubeugen. Und dann meinte er, naja, eigentlich findet er, die machen das alles in der Ausbildung, aber eher auf so einer kognitiven Ebene. Also die lernen natürlich schon, was die Grundrechte sind und was Rassismus ist vielleicht auch noch und sowas. Aber was die ziemlich wenig machen, ist, den Leuten so diese Erfahrung beizubringen, dass andere Leute halt keine Polizisten sind, dummerweise. Also er meinte, es wäre doch ganz gut eigentlich, die für ein Jahr oder ein halbes Jahr so Sozialdienst machen zu lassen oder soziale Arbeit. Und zwar, ein Zitat von ihm, damit die mal sehen, dass andere Leute Probleme haben und nicht Probleme sind. Und ich fand es eigentlich schon ganz gut, weil ne, die kommen halt als junge Leute in diese Ausbildung, die bleiben ihr ganzes Leben Polizisten und das ist schon der Blickwinkel der Polizei auf normale Leute. Das sind immer Probleme. Also die werden halt gerufen, wenn Leute Probleme machen. Und wenn die dann da sind, machen die Leute noch mehr Probleme. Also die Bevölkerung für die ist nicht irgendwie, sind irgendwelche Individuen, die selber Probleme haben und deswegen vielleicht so handeln, wie sie handeln, sondern die sind erstmal so ein instrumentelles Problem, was zu behandeln ist. Und was er auch noch gesagt hat, was ich ziemlich krass fand, dass die Polizistinnen unter sich so, also ich glaube, dass vor allem bei der Bereitschaftspolizei davon reden, dass die so an die Front gehen. Ne, also die haben so dieses Bild, die führen so Krieg gegen diese ganzen schlechten Leute in der Gesellschaft. Ich finde es eigentlich schon einen ganz interessanten Ansatz, dass man sagt, das ist ja so eine Professionalisierung, die dazu führt, dass die Leute dann immer nur diesen Job machen, dass denen einfach die Erfahrung von der anderen Seite total fehlt. Also die sind nicht in der Bevölkerung in dem Sinne verankert, dass sie verstehen, warum Leute so handeln, wie sie handeln, sondern die haben halt ihren eigenen professionellen Blick auf die Sache. Dieses Problem könnte man vielleicht mit bewaffneten Arbeitermilizen lösen, aber muss man vielleicht auch nicht.
Okay, aber das ist der Nachteil bei irgendwelchen, ja, es hört sich auch so 1920er Jahre mäßig an den bewaffneten Arbeitermilizen wäre ja, dass es dann halt keine, nicht direkt mit einer Ausbildung verbunden wäre. Und das würde mich auch so, also da sind dann irgendwelche Zivilistinnen, die halt irgendwie, was weiß ich, entsprechend eine Bewaffnung haben oder so, um rumrennen und, also nee, das ist
ja,
also,
okay. Das überzeugt mich eigentlich auch nicht so. Ich habe jetzt nicht ernsthaft für Arbeitermilizen argumentiert, sondern ich wollte nur sagen, eigentlich finde ich die Idee und den Ansatz gut zu sagen, man muss wenn man zum Beispiel jetzt nicht so krass drauf ist und sagt, wir müssen die Polizei abschaffen, sondern an Reformen interessiert ist, man muss, glaube ich, schon dafür sorgen, dass diese Beamtinnen in Polizeidienst eine andere Perspektive bekommen. Und es gibt dieses Problem mit der Ausbildung, klar, aber du hast ja selber schon gesagt, es gibt auch zum Beispiel Laienrichter und Richterinnen. Also so ungewöhnlich ist das nicht, dass auch Laien bestimmte Aufgaben erfüllen, die mit dem Rechtssystem zusammenhängen. Klar ist es vielleicht irgendwie nochmal eine schwierigere, vielleicht auch eine interessante Frage für unsere Zuhörerinnen, wie man das mit Polizei umsetzen kann. Aber ich wollte eigentlich für die Idee sprechen, dass die Perspektivenübernahme bei der Polizei halt nicht so gut funktioniert und deswegen auch gegenüber der normalen Bevölkerung oft halt eine Einstellung vorherrscht. Das sind entweder gute Bürger, wenn sie uns nicht in die Quere kommen, ansonsten sind das entweder Verbrecher, Kategorie 1, oder Störenfriede, die dann irgendwie noch so im Weg stehen oder vielleicht noch dumme Fragen stellen und dann dementsprechend behandelt werden sollen. Und das ist, glaube ich, zumindest mal, wenn man diesen Ausbilder da glauben darf, schon ein größeres Problem im Mindset von den Leuten, die halt polizeiliche Aufgaben ausführen.
Ja, ich bin nicht so ganz überzeugt von dieser Vorstellung, dass wenn die halt irgendwie so eine Art Zivi oder Bufdi machen würden, dass es dann automatisch, also vielleicht würde es, oder es würden sich vermutlich Blickwinkel weiten und auch andere Perspektiven auftun. Aber es gibt ja selbst bei Sozialarbeiterinnen, habe ich jedenfalls schon festgestellt, so eine Auskühlung, wenn die überfordert sind. Also dass die auch gar, also ne, ich kenne auch Leute, die halt in der Obdachlosenfürsorge waren, die haben auch gar nicht mehr diese Perspektive, warum verhält sich jetzt mein Klient so komisch, sondern der funktioniert halt nicht, so wie ich das will. Und dann muss ich ihn sanktionieren. Also das ist selbst in den sozialarbeiterischen Berufen so. Deswegen weiß ich nicht, ob da halt die Tätigkeit in so einer sozialarbeiterischen Anstellung so ein Heilmittel unbedingt sein muss. Aber klar, vielleicht wird es ein bisschen helfen. Aber du hattest ja mal angefangen jetzt mit den unterschiedlichen Positionen und hast gesagt, es gibt drei, also die radikale Polizeiabschaffung. Wir sind jetzt schon so ein bisschen in Reform abgebogen, oder?
Genau, das wäre vielleicht die dritte Perspektive, dass man sagt, naja, die Polizei mag irgendwie ein notwendiges Übel sein, aber wir teilen im Prinzip auch die Zwecke, die die Polizei hat, nämlich hier so für Ordnung zu sorgen, Verbrechen irgendwie aufzuklären, was auch immer. Aber natürlich können auch solche Menschen, die Polizei im Prinzip schon ganz gut oder zumindest mal notwendig finden, ganz viel an der Polizei aussetzen. Also ich glaube, da kann man ziemlich viele Beispiele anführen, aber viele sind ja auch gerade in den Medien, ne? Irgendwelche rechtsextremen Netzwerke und Chatgruppen, Rassismus, Racial Profiling, Machtmissbrauch generell. Also wer sich da so ein bisschen Überblick verschaffen will, geht einfach auf YouTube und gibt Polizei Machtmissbrauch ein. Es gibt mittlerweile ziemlich viele ganz interessante so Kurzdokus so von Monitor oder vom Öffentlich-Rechtlichen, wo die so einzelne Fälle immer so zeigen, also die auch wirklich krass absurd sind teilweise, wo man merkt, dass diese Polizeibeamten im Prinzip, würde ich sagen, so alles machen können, was die wollen und es kaum Möglichkeiten gibt, die irgendwie dafür zur Rechenschaft oder zur Verantwortung zu ziehen. Ich sag jetzt einfach mal so einen Fall, den ich gesehen habe, also nur damit man so das Kaliber so mitbekommt. Es ging um so einen Typen, ich glaube in NRW war das, der heißt Sven, war auch in den Medien tatsächlich ziemlich viel der Fall. Der war irgendwie in so einem Café und hat gesehen, da gibt es so einen Streit, ich glaube eine Frau wurde belästigt, der hat sich dann so eingemischt und in der Zeit hat ein Angestellter oder Angestellte von dem Café die Polizei gerufen. Der Streit war dann noch so ein bisschen am Gange. Die Polizei ist in dieses Café reingestürmt, hat diesen Sven auf den Boden getreten, hat ihn geprügelt, ihm Handschellen angelegt, ihn rausgetragen, hat ihn dann draußen auf der Straße vor das Polizeiauto nochmal auf den Boden geworfen, nochmal drauf geprügelt. Die haben ihn als Schwuchtel beschimpft. Dann haben die den ins Auto gesteckt, sind mit dem auf die Wache gefahren, haben ihm Blut abgenommen, haben den dann in so eine Zelle gesteckt, haben den, glaube ich, noch ein bisschen weiter misshandelt und ihn dann mitten in der Nacht in Unterhose auf die Straße gesetzt und ihm dann nochmal seine Klamotten ausgehändigt, die sie aber vorher nass gemacht haben. So, das war der Fall. Und dann wird dieser Sven präventiv so eine Zeit später angeklagt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Also der hat, normalerweise ist es ja so, wenn man gegen die Polizisten klagt, kriegt man sofort als Antwort diese Klage
gegen Widerstand,
genau, die Gegenanzeige, der wurde quasi präventiv mit der Gegenanzeige bedacht. Der wurde, hatte aber Glück. Da war bei dem Einsatz so eine Polizeischülerin dabei, die hat dann gegen die Kollegen ausgesagt.
Oh krass, dass sie sich das getraut hat. Also auch ein bisschen Respekt tatsächlich.
Genau, und der Richter hat auch vermerkt in im Protokoll quasi, oder in, wie nennt man das? In der Begründung für
Urteilsbegründung.
In der Urteilsbegründung, dass die Aussagen der Polizistinnen nicht so richtig zusammenpassen. Auf jeden Fall wurde dieser Sven freigesprochen. Und dann hat die Staatsanwältin, die ihn angeklagt hat, ist sofort in Berufung gegangen.
Ja, klar.
Beim nächsten Verfahren wurde er auch wieder freigesprochen. Der Richter hat beim Verfahren sich bei diesem Sven entschuldigt dafür, dass er sowas durchmachen muss, und hat der Staatsanwältin gesagt, die soll doch bitte diese Polizistinnen anklagen, weil alles, was die mit ihm gemacht haben, rechtswidrig war. Daraufhin hat sie ihn wieder angeklagt bei der nächsten Berufungsinstanz beim Landesobergericht. Dort wurde er im gleichen Prozedere mit Entschuldigung wieder mit dem Hinweis an die Staatsanwältin, die soll doch bitte diese Polizistenanklage freigesprochen. Und dann hat er versucht, mit seinem Anwalt ein Jahr lang rauszufinden, ob gegen diese Polizistin irgendwie ein Verfahren läuft oder sowas. Mhm. Die Infos wurden verweigert, bis er irgendwann mal die Info bekommen hat, ja, es gab ein Ermittlungsverfahren, aber es wurde eingestellt. Und zuständig für dieses Ermittlungsverfahren war diese Staatsanwältin, die ihn durch alle diese drei Instanzen geklagt hat.
Ja.
So richtig krass. Und das Verfahren wurde gegen so eine kleine Summe Geld eingestellt, aber die Polizisten bleiben weiter im Dienst. Und als Begründung für die Einstellung des Verfahrens hat sie dann angeführt, dass das keine öffentliche Relevanz hätte und sie rechnet auch gar nicht mit einer Verurteilung. Ne, obwohl diese Richter, also zwei verschiedene Richter, gesagt haben, dass alles, was die gemacht haben, rechtswidrig war. Dann es gab so einen kleinen Skandal, dann das wurde, glaube ich, in NRW auch so im Landtag diskutiert. Mhm. Und der hat, dieser Sven hat dann, also gegen die Polizisten konnte man nichts mehr machen, Verfahren war schon eingestellt, der hat nochmal das Land auf Schmerzensgeld verklagt. Und hat von dem Land die Antwort bekommen, ja, Schmerzensgeld gibt's nicht, er sei ja schon genug entschädigt worden durch seine Erfolge vor Gericht.
Okay.
Ne, dadurch, dass er dreimal freigesprochen wurde. So, da an dem Punkt endete so diese Doku, ne? Aber das ist so das Maß der schamlosen, würde ich sagen, Absurdität, die da halt so getrieben wird, ne? Diese Klüngelei zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, von der man auch so oft hört. Dass die natürlich...
Beziehungsweise das Gericht macht schon auch häufig mit. Also genau. Es war jetzt eher so, also nicht überraschend, aber es ist nicht zwingend so, dass dann Richter oder Richterinnen halt auf jeden Fall, wenn sie Unrecht erkennen, dann auch entsprechend agieren.
Ja, dann natürlich, dass die ihn sofort mit einer Anzeige auf ihn losschicken und so diese ganzen Geschichten... Ich meine, das war jetzt ein besonders aufsehenerregender Fall, aber es gab so 2019 eine Studie von der Uni Bochum, die so eine Schätzung gemacht haben, wie viele rechtswidrige Übergriffe pro Jahr es gibt von Polizistinnen und Polizisten, die kommen auf 12.000 pro Jahr. Und davon wird ein geringer Teil, ich glaube ein Sechstel, also 2000 davon werden überhaupt zur Anzeige gebracht und man weiß aus Statistiken so ungefähr 1%. Der Fälle, bei denen es ein Ermittlungsverfahren gibt, kommt dann überhaupt erst vor Gericht und davon werden auch die meisten freigesprochen. Also ein Unterpromillebereich von den Polizistinnen, die halt rechtswidriges Verhalten aufweisen, wird irgendwie zur Verantwortung gezogen. Und das ist ja auch so mittlerweile allgemein bekannt. Es gibt da so ein paar Studien, jetzt Studienlage ist nicht so gut, aber ungefähr weiß man so die Richtungen, um die es geht. Ne? Also das ist natürlich auch so ein total unhaltbarer Zustand, der auch für ganz viel Kritik mittlerweile sorgt. Vielleicht noch ein letzter Punkt ist so Umgang mit psychisch kranken Personen. Also ist schon sehr auffällig, es gibt da auch keine genaueren Informationen, aber man schätzt so, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die bei Polizei einsetzen, sterben, psychisch krank sind. Es gibt auch von dieser Zeitschrift für Polizeikritik, Zilip heißt die, glaube ich, die machen immer so eine Auflistung von Todesschüssen und versuchen die so zu kategorisieren mit einer kurzen Beschreibung, was da passiert ist. Und da ist auch die überwältigende Mehrheit entweder psychisch kranke Personen oder zumindest mal Personen in psychischen Ausnahmesituationen, die halt sterben. Also die Polizei ist echt schlecht drauf vorbereitet, schlecht dafür ausgebildet. Die Fortbildungen sind nicht obligatorisch. Es gibt auch wenig Fortbildungen, die angeboten werden für solche Situationen. Ja, meistens laufen die halt rein, schreien die Leute ein, auf den Boden, bla bla bla. Und die Leute sind halt sofort überfordert und dann weiß man halt, was passiert. Ne? Also Fälle gibt es schon mehr als genug. Das ist halt zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt. Das fand ich auch ganz interessant, dass dieser Raphael Baer so gesagt hat, der hat den Vortrag gehalten zu Cop Culture, ne? Also sowas wie inoffizieller Polizeikultur, also was so diese Leute so im Kopf haben, wie sie sich selber sehen, wie sie andere sehen, wie sie so ihre Aufgaben sehen, was sie dafür Regeln haben. Und der meinte, was so ein Merkmal ist auf jeden Fall, dass die keinen Rückwärtsgang kennen. Also wenn die so irgendwas angefangen haben, dann ziehen die das durch, auch wenn das total kontraproduktiv ist, was die gerade machen. Und auch wenn es besser wäre, irgendwie einen Schritt zurückzutreten und mit der Person irgendwie zu reden. Nee, wenn sie da drin sind und das angefangen haben, dann ziehen sie es bis zum bitteren Ende. Selbst wenn da jemand stirbt, am Ende ziehen sie sowas durch. Und genau, das ist, glaube ich, auch so eine ganz große Debatte über diese ganzen internen kulturellen Geschichten bei der Polizei, ne? Also dass man dann immer zusammenhält und die Kollegen nicht anschwärzt, auch wenn die falsche Sachen machen, dass die halt, also er hat das so bezeichnet als, das ist eigentlich so ein Selbstbild von so einer toxischen Kriegermännlichkeit, ne? Also hat auch auf der einen Seite dieses Bild von, ich begebe mich in Gefahrensituationen, es ist gefährlich, ich muss mutig sein, wir müssen zusammenstehen, uns gegenseitig unterstützen, aber hat auf der anderen Seite eben diesen Chorgeist und diese ganzen schlimmen Auswirkungen, ne, dass die sich von niemandem was sagen lassen müssen, sobald da jemand aufmuckt, wird er halt fast genauso behandelt wie ein Verbrecher, selbst wenn er gar nicht, wenn es ein Unbeteiligter ist, dass die eben keinen Rückwärtsgang kennen, dass die halt voll reinrocken und sich immer auf der richtigen Seite auch fühlen und keine, was dann in den Medien häufig so als Fehlerkultur bezeichnet wird. Ne? Sowas gibt es anscheinend in einem sehr geringeren Ausmaße, dass man mal zugibt, man hat was falsch gemacht und sich vielleicht entschuldigt und für die Zukunft irgendwie was anderes macht. Nee, die sind immer im Recht, die sind da halt an der vordersten Front gegen diese ganzen degenerierten Verbrecher, die beschützen die Gesellschaft und dafür erwarten sie auch noch Dank, selbst wenn die da halt so Leute abknallen, irgendwie, wo es nicht sein muss.
Ja, ich finde es interessant, was du auch über Männlichkeit gesagt hast. Also ich glaube, dass die Polizei trotz einem gewissen Männeranteil auch als Männerbund analysiert werden kann. Also mit so eigenen Regeln, zum Teil auch so archaischen Initiationsriten. Also ich glaube zumindest, dass ich auch schon von solchen Sachen gelesen habe in Bezug auf diese Sondereinheiten und halt diese SEK, BEPO, wie auch immer die heißen, also die dann auch die kasernierten Einsatzhundertschaften, dass da halt nochmal so eine, vielleicht nochmal eine extremere Cop-Culture vorherrscht. Ich frage mich halt immer, inwiefern, also ne, es gibt halt diese Skandale, die auch über Medien verbreitet werden oder eben halt durch eine Ausstellung von Amnesty International Deutschland. Die skandalisieren immer so Einzelfälle, weil das ganz offensichtlich ungerecht ist und sich jemand gewehrt hat. Das ist natürlich bloß die Spitze des Eisbergs, auch weil jetzt Sven vermutlich deutscher Staatsbürger war, ansonsten auch nie irgendwie auffällig gewesen ist. Man kann sich dann auch besser mit ihm identifizieren als Angehöriger von der Mehrheitsbevölkerung. Und er ist sprachfähig, weil er halt auch überhaupt Deutsch kann, etc. Und was weiß ich, ein Akademiker ist oder so, der nicht einfach so sich zusammenprügeln lässt und da halt tatsächlich aus das auch durchficht und auch vielleicht die Ressourcen hat, überhaupt einen Anwalt oder eine Anwältin zu bezahlen. Genau, und bei dieser Skandalisierung von Einzelfällen frage ich mich immer, inwiefern halt quasi halt transparent oder man dann auch drauf schaut oder auch die normalen ZuschauerInnen halt drauf schauen, wo denn halt die systemischen Ursachen sind. Also, dass es ein Männerbund ist, dass es ein uniformierter Männerbund ist, dass es halt einen Kursgeist gibt, der halt sozusagen da auch, also das ist einfach so eine Art eben halt von Kultur gibt, von sich gegenseitig decken, von Nichtkritik. Übrigens auch gedeckt durch die Politik. Also die Innenminister machen sich auch immer super stark für ihre Polizeien und sind nicht bereit, irgendeine Kritik hinzunehmen. Also die wehren das immer ab, ja, das Generalurteil und sowas wie institutioneller Rassismus, das gibt's überhaupt nicht. Und die haben sich immer alle richtig verhalten. Also von Olaf Scholz und ich glaube den G20-Protesten in Hamburg bis über halt irgendwelche, was weiß ich, Innenminister. Die haben da, sind da immer die größten Fürsprecher. Genau, also ich glaube, dass man halt die Polizei als uniformierten Männerbund und ich glaube, es macht auch was, wenn man irgendwie so Sonderrechte hat. Also die Polizei kann gegenüber einer Zivilbevölkerung sich bestimmte Sachen herausnehmen. Ich kann halt Leute verdachtslos kontrollieren, kann die mitnehmen. Ich habe eine Waffe bei mir, die im Notfall tatsächlich auch benutzt werden kann. Und die mir halt so ein bisschen das ja, das Recht über Leben und Tod zu billigt. Also nicht, dass das jetzt ständig gemacht wird. Ich meine, die deutsche Polizei ist nicht die philippinische Polizei, wo es ja mal tatsächlich so eine Erlaubnis gab, auch, also, oder von den ehemaligen Präsidenten halt, also, dass man irgendwie so auch kleine Drogen-User halt, ohne Folgen erschießen kann. Aber das, da ist auch einfach, also, man kann dieses System Polizei, sollte man halt genauer schauen. Und ich frage mich, wie das halt bei diesen Einzelfallskandalisierungen, ob das dann da überhaupt transportiert wird oder ob da nicht gesagt wird, naja, guck mal, hier ist besonders ungerecht, aber ansonsten, also es liegt gar keine systemische Ursache vor. Ich frage mich auch, also so ein bisschen kann ich, also jetzt doch mal Advocatus Diaboli spielend, kann ich auch verstehen, dass die Leute sehr robust vorgehen, weil, also in Gefahrenlagen, weil sie halt glauben sozusagen, dass ihr Eigenschutz oder auch der Schutz der Bevölkerung vorgeht. Und jetzt erstmal quasi schauen, dass man die Person irgendwie außer Gefecht setzt. Und dann über alles andere, da kann man dann reden sozusagen. Also da gibt's keine Ethik des Verhaltens und deswegen auch dieses mit diesem Vorwärtsgehen. Und ich tue jetzt diese Person neutralisieren oder wie auch immer man das nennt. Und weil sie halt ein Messer hat etc. Und bis zu einem gewissen Punkt kann ich das sogar in dieser Situation verstehen, aber ich würde mir natürlich wünschen, dass dann halt irgendwie eine andere Person, also dass eine Person mit einer anderen Ausbildung da ist, die gar nicht Teil der Polizei ist. Also dass man einen Konfliktlöser hat, der oder die halt so Ahnung von Psychologie hat und von Personen in Ausnahmezuständen und wie man dann reagiert und dass man die alleine lässt. Ich habe auch schon gesehen, wie halt Cops eine Person zu Boden getackelt haben, weil die ein Messer hatte. So, und man kann natürlich jetzt nicht eine Person, die war auch sehr aufgeregt, ist mit diesem Messer rumgerannt, das kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man da jetzt nicht nichts macht, aber natürlich wäre es da viel besser, wenn man dann halt irgendwie eine Person hätte, die halt einfach die entsprechende Expertise hat, wie man mit solchen Leuten umgeht und das halt irgendwie friedlich gelöst wird und man die Person dazu überreden kann oder was auch immer, dass sie halt dieses Messer loslässt und halt nicht mehr einfach eine Gefahr für irgendjemand ist. Ja, ansonsten wollte ich eigentlich noch was ganz Frühes aufgreifen. Ich weiß nicht, ob das mich vielleicht auch die Linie durcheinander bringt. Und zwar hattest du gesagt, naja, es gibt halt so Linke, die glauben, dass die Polizei oder KritikerInnen, dass die Polizei gegen Arme eingesetzt wird. Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, die Polizei wacht letzten Endes auch über die Eigentumsverhältnisse. Und ich glaube, das ist was ich tatsächlich mehr... Halt, sie setzt auch Sachen durch, die vermutlich sogar die Polizei für unsinnig halten, genauso wie auch ein Teil der Judikative, aber die machen es halt. Also irgendjemand Armes, der halt mit der Bahn fährt und dann nicht rausgehen will, den holt die Polizei und dann gibt das Gericht, gibt der Person ein Urteil und die ist im Gefängnis und kostet den Staat viel mehr. Also selbst unter so rational kapitalistischen Denken ist es halt eine ziemliche Dämlichkeit, diese Person in ein Gefängnis wegzusperren. Aber das geht halt ums Prinzip. Also niemand darf einfach umsonst irgendwie öffentliche Beförderung in Anspruch nehmen, wenn das nicht entsprechend geregelt ist, dass es umsonst ist. Das gibt's ja inzwischen auch in einigen Kommunen. Und das muss man halt durchsetzen. Also die Eigentumsverhältnisse oder man räumt halt ein Haus. Selbst wenn das seit 20 Jahren leer steht und es dringend Wohnraum braucht etc., es wird halt geräumt, weil es geht darum, halt die Eigentumsordnung weiterhin aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist schon eine Grundfunktion von der Polizei, die ich natürlich auch entsprechend kritisch sehe.
Ja, auf jeden Fall würde ich dir dazu stimmen. Ich meine, das Eigentumsrecht ist halt schon einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Insofern ist es natürlich eine der Hauptfunktionen der Polizei. Wobei man jetzt natürlich für die Frage, was passiert in einer nachkapitalistischen Gesellschaft, würde ich trotzdem ja mich dir anschließen und sagen, das Eigentum ist nicht das Einzige, was Konflikte verursacht.
Ja.
Vielleicht nochmal zu diesen Einzelfällen. Ich finde es auch schon eigentlich eine ganz interessante Geschichte, auch alles. Also genau, es gibt auf jeden Fall dieses Problem, dass die Politik sich ja auch immer so krass dagegen sperrt. Mit diesem Punkt des Generalverdachts wird ja so jede Kritik irgendwie, oder was heißt Kritik, also da wird ja auch sogar der Vorschlag, komm, wir machen mal eine Studie und gucken mal, wie es da aussieht, wird ja gleich damit abgeschmettert. Das darf man in der Öffentlichkeit überhaupt nicht sagen, dass es hier irgendwie eine Studie vonnöten ist. Ich finde es irgendwie so ein, ja, interessantes Argument, weil es, glaube ich, einerseits nur so in so einem konservativen Weltbild funktioniert, einerseits, weil ansonsten könnte man ja auch sagen, ja blöd, es gibt ja diesen Generalverdacht, lass uns mal diese Studie machen, um zu gucken, wie es wirklich ist und vielleicht stimmt es ja auch gar nicht mit dem Generalverdacht. Oder noch besser, vielleicht gibt es da wirklich Probleme und wir lösen die. Aber ja, das Problem für die Konservative scheint ja einfach zu sein, dass überhaupt jemand sich beschwert und das gute Bild der Polizei eingreift und nicht, dass da bei der Polizei was schlecht sein könnte.
Ja, ich glaube, die haben schon eine Ahnung, wie jetzt irgendwie so Rassismusstudien ausgehen würde. Also die Polizei ist zum Beispiel auch sehr viel weniger divers. Es gibt da inzwischen auch quasi Versuche, das zu ändern, aber es ist weniger divers als die Bevölkerung. Also sie ist, glaube ich, sehr weiß und sehr männlich. Und dann, also ich glaube, die haben schon auch eine Ahnung, was rauskommen würde bei einer Studie, wie rassistisch ist die Polizei. Und diesen Skandal würden die jetzt auch eher umgehen. Vor allen Dingen, was macht man denn dann? Also ich meine, klar, man kann dann sagen, okay, man macht halt nochmal mehr irgendwie ein Training etc., aber eigentlich dürfte denen auch klar sein, das wird nicht funktionieren. Das heißt eigentlich, also dann kommt vielleicht raus, man weiß übrigens auch so aus anderen Ländern, zum Beispiel was das Wahlverhalten in Frankreich oder in Griechenland angeht, dass halt die Polizei zum Beispiel überproportional extrem rechts wählt. Das ist übrigens auch, also bei der AfD kann man es nicht nachweisen vom Wahlverhalten, aber es ist schon auffällig, wie viele Polizisten oder Ex-Polizistinnen halt bei der AfD aktiv sind. Also das ist jetzt nicht irgendwie einfach bloß der Schnitt durch die Bevölkerung. Und was macht man? Also du kannst ja, also in dem Denken von den Menschen kann man auch nicht einfach die Hälfte der Polizei entlassen, weil die offensichtlich eine rassistische Grundeinstellung haben. Und um dieses Problem zu umschiffen, ich meine, Rainer Wendt ist halt Chef von der zweitgrößten Polizeigewerkschaft, und da ist ja irgendwie auch klar, dass das halt jemand ist, der sich sehr rechtspopulistisch immer wieder äußert, mal abgesehen davon von den anderen Skandalen, die ihn umgeben, aber das Problem würde ich erst gar nicht aufmachen, ich kann so ein bisschen verstehen, warum die sich dieser Studie verweigern. Aus deren Sicht macht das Sinn.
Naja, ich weiß nicht. Das macht halt natürlich so weit Sinn, wo man denkt, die Leute, die die Studie fordern, interessieren uns nicht. Ja, irgendwann mal, wenn es zu viele werden und der Protest zu groß wird, muss man sich vielleicht doch machen. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich, es gibt zwar keine guten, groß angelegten Studien, aber es gibt schon so ein paar kleinere Studien, wo schon so rauskommt, die Polizei ist generell konservativer eingestellt als der Durchschnitt der Bevölkerung, aber was zum Beispiel so explizit rassistische Einstellungen angeht, ist die in manchen Bereichen, sage ich jetzt mal, schlimmer als der Durchschnitt der Bevölkerung und in manchen ungefähr gleich. So. Es ist jetzt nicht so, also ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass es seien zwei von drei Polizistinnen so knallharte Rassisten. Also ich glaube, das trifft es auch nicht so unbedingt. Aber es wäre natürlich interessant zu wissen, wie das da so aussieht. Ich würde sagen, diese Einzelfälle, die zu skandalisieren, hilft auch, diesen Generalverdacht so weit aufzubauen, dass man irgendwann mal vielleicht doch sagt, ja, wir brauchen eine Studie. Also zumindest mal wäre das meine Hoffnung. Und ich meine, zu diesen systematischen Ursachen für dieses Verhalten gibt es ja auch mittlerweile eine einigermaßen umfangreiche wissenschaftliche Forschung und Publikationen und auch Erfahrungen aus anderen Ländern. Ich glaube, was so die üblichen Ideen sind, was man machen sollte, wäre so unabhängige Kontrollstellen, Beschwerdestellen für Bürgerinnen und Bürger, die dann eine Kontrolle über die Polizei haben, im besten Falle mit Ermittlungsbefugnissen auch, weil das hat ein bisschen was mit diesem Generalverdacht zu tun. Also natürlich ist halt eine Atmosphäre von Straffreiheit und Verantwortungslosigkeit, die institutionell geschaffen ist. Es mag eher sein, dass nicht alle Polizisten so krasse Sadisten sind, aber die Sadisten sind halt da und denen passiert halt nichts.
Ja.
Ansonsten wird, glaube ich, schon auch gesagt, dass eine bessere Ausbildung in dem Sinne, dass ja tatsächlich solche Trainings, also dass man versucht, ich sag jetzt mal, mehr mit den Erfahrungen von schwarzen Menschen zum Beispiel mehr Kontakt zu haben. Also nicht allein auf so einer kognitiv-rechtlichen Ebene Antirassismus, sage ich jetzt mal, trainiert, sondern mehr in so auf so einer erfahrungsmäßigen, emotionalen Ebene die Beamten und Beamtinnen schult.
Und man versucht auch diverser zu sein, also indem man halt Angehörige von Minderheiten halt auch aufnimmt oder um die wirbt sozusagen, also dass die auch in den Ruf gehen.
Genau. Ansonsten eine bessere Supervision, also das heißt quasi eine Begleitung neben der Arbeit, weil das hat auch dieser Professor gesagt, die Ausbildung mag die zwar auf irgendwas vorbereiten und die zu irgendwelchen demokratischen Polizistinnen ausbilden, aber sobald die dann in den Job einsteigen, haben die es mit ganz anderen Verhältnissen zu tun. Die haben halt ihre eigenen Kollegen, die denen halt sagen, nee, du machst das jetzt so und so, und dann geht das ziemlich schnell flöten, und es ist ja schon auch einfach ein psychisch sehr belastender Job, wie man sich es gut vorstellen kann, weil man hat ständig mit Konflikten, brenzlichen Situationen zu tun, und da so einerseits eine bessere psychologische Begleitung, aber auch eine, die halt irgendwie guckt, was ist bei den Leuten gerade los im Kopf und muss man denn nicht irgendwann mal auch Alarm schlagen und so, wenn die sich entsprechend äußern. Und ansonsten, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt ja diese Forderung von Defund the Police, also man soll der Polizei quasi so Finanzmittel entziehen. Die kommt, glaube ich, so vor allem aus der Black Lives Matter-Bewegung. Ich wollte nochmal nachschlagen, ob das irgendwann schon mal erfolgreich angewandt wurde und was passiert ist. Aber ich bin jetzt nicht dazu gekommen. Ich kenne auf jeden Fall von der anderen Seite die Forderung, dass man sagt, die Polizei ist halt seit der neoliberalen Reform personell ziemlich schnell schlecht aufgestellt. Also da gab es einen Personalabbau wie in allen anderen öffentlichen Einrichtungen. Deswegen sind die Leute immer krass überarbeitet, krass gestresst. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie sie dann mit der Bevölkerung umgehen. Und man sollte eher zu einer Entlastung dadurch beitragen, dass man die mit besseren Finanzen ausstattet, damit da halt ein Personal aufgebaut wird und die Leute irgendwie mehr Erholungszeiten bekommen und nicht so krass getaktete Schichten und sowas. Kann man sich wahrscheinlich streiten. Also würde mich mal interessieren, ob es da irgendwelche tatsächlichen Untersuchungen gibt, wie sich das auswirkt. Aber das sind so quasi diese Reformmaßnahmen, die jetzt so von dieser dritten Perspektive vorgeschlagen werden am häufigsten.
Ja, also ich habe auch schon von diesen, dass man sie ihnen halt weniger Geld gibt, und dann ist, glaube ich, die damit verbundene Forderung, und es wird dann halt das Geld in Sozialarbeit und so gesteckt, noch verbunden. Ich finde es manchmal, hört sich das ein bisschen arg naiv an. Also so, ich glaube, es gibt ja einfach auch gewalttätige Strukturen. Ich glaube, in Deutschland ist das jetzt nicht so verbreitet, aber es gibt Gangs, Paramilitär, irgendwelche Formen von organisierter Kriminalität, irgendwelche Rocker. Also nicht alle Rocker sind oder Biker sind in der organisierten Kriminalität, aber es gibt welche, die da drin sind. Und ich habe da manchmal so ein bisschen diese Vorstellung, okay, und jetzt tun wir die halt irgendwie sozialarbeiterisch einhegen. Und ich glaube, da hat sich so eine Art von gewalttätiger Männlichkeit verfestigt, die erreicht man damit nicht mehr. Und das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also die, ich habe da auch keine Lösung. Und man kann denen vielleicht auch das Nachwuchspotenzial abschneiden, indem man halt irgendwie mit Jugendlichen arbeitet und Kids, und dass die das halt nicht irgendwie als cool wahrnehmen und da irgendwie sich anschließen irgendwelchen, nehmen wir jetzt mal Biker-Gangs, aber da kann ich keinen Sozialarbeiter hinschicken zu den Hells Angels und sagen, Mensch, du, habt euch mal nicht so. Also es gibt andere Gruppen, die gewohnt sind, über Gewalt zu agieren und ihre Konflikte zu lösen und sich durchzusetzen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir die Polizei lieber. Also es tut mir leid, aber das ist auch bei Neonazis. Also natürlich kann ich jetzt, natürlich gibt's da auch sozusagen auch Nazis, die bei der Polizei sind oder von der gut gelitten sind. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ganz schön viel, also auch in Deutschland, immer wieder Polizisten auch von Nazis ermordet worden sind. Also bis hin zu zum Beispiel dem Mord von Heilbronn. Und ich keine Ahnung, wie man da jetzt rangehen soll. Aber also Sozialarbeit scheint mir da arg naiv zu sein.
Aber was würdest du sagen, wenn man einen Sozialarbeiter oder wahrscheinlich eher schon männlichen Sozialarbeiter als verdeckten Ermittler sozusagen oder verdeckten Sozialarbeiter benutzt, der sich in diese Gang reinschleicht und dann so tut, als sei er auch so ein krasser Gangster, aber dann nach und nach durch kleines Ziehen an den Fäden in dieser Gang, an der Machtstruktur neue Werte schafft für diese Gang, und am Ende sind alle so blümchenmäßig drauf und umarmen sich, und
ich glaube, dass er sehr gefährlich lebt.
Okay, schade.
Also mich überzeugt das nicht. Also ne, wir sind auch in unserem Podcast teilweise dazu da zu sagen, wenn wir Kritik haben und keine Lösungsvorschläge und das auch ehrlich eingestehen müssen. Ich habe mich zum Beispiel, ich habe ja auch als Punkt, wenn die Polizei abgeschafft wird, wer bewacht dann die Synagogen? Also natürlich kann ich sagen, okay, in Zukunft, wo halt auch der Antisemitismus verschwunden ist, da kann man dann die Polizei abschaffen. Aber es gibt ja jetzt real die Forderung. Und ehrlich gesagt, also ne, und es kann sogar antisemitische Polizistinnen geben, die Synagogen bewachen. Aber die sind dann halt dazu verdonnert und müssen das tun, weil denen dieser Auftrag erteilt worden ist. Und ich glaube, dass es auch Minderheiten gibt, die wollen sich nicht auf, also wo ist denn der Ersatz, in irgendeiner freiwilligen Nachbarschaftswache oder so. Ich weiß nicht, ob Minderheiten so viel Bock haben, sich auf, keine Ahnung, auch was weiß ich, linke Ersatzstrukturen zu verlassen. Zumal die jetzt auch nicht immer alle so anti-antisemitisch sind. Also wer bewacht denn dann konkret die Synagogen, wenn es die Polizei nicht macht?
Das ist eine Frage an mich.
Zum Beispiel, ja. Also, oder in den Private, Raum gestellt.
Private Military Contractors. Ja, da kann die Synagoge das bezahlen und dann. Ja, ja, ich meine, also ich glaube tatsächlich ist das, also ich würde mich dir anschließen, dass es eine sehr naive Position ist, zu sagen, wir können jetzt einfach drauf verzichten, dass Gewalt ausgeübt wird, weil dann begeben wir uns in die Hände von diesen Gewalttätern.
Ja.
Und es ist immer so eine Frage im Einzelfall, glaube ich, ob man da die Polizei irgendwie einschalten will oder andere, also keine Ahnung, die Linken blockieren eine Nazi-Demo und vertrauen dann nicht der Polizei und so.
Und gleichzeitig rufen sie aber auch, wenn genau. In ihrem autonomen Zentrum jemand randaliert oder die Nazis vor die Tür sind, rufen die natürlich die Polizei. Und dann sollten sie es auch mal ehrlich eingestehen, dass man offensichtlich sie doch in Teilen in Anspruch nimmt.
Genau. Insofern kann man, glaube ich, festhalten, dass diese Idee mit der Abschaffung der Polizei, wenn dann überhaupt, eine langfristige Forderung ist und dass man immer eine Alternative anbieten sollte, die auch praktikabel und sicher ist für die Leute und die irgendwie funktioniert. Und ansonsten macht es nicht so viel Sinn zu fordern, dass die Polizei abgeschafft wird aus so einem radikalistischen Werf heraus oder so.
Und man hört ja auch tatsächlich aus der Kritik heraus bei vielen, dass es gar nicht um die Abschaffung geht. Also wenn man in der Institution intern quasi was beklagt, also sagt, ja, und die haben zu lange gebraucht, um hierher zu kommen, dann steckt da ja nicht drin und wir wollen die abschaffen, sondern die sollen anders funktionieren. Also das merke ich bei vielen Leuten, die auch eigentlich manchmal auch sagen, sie wollen die Polizei abschaffen, dass dann in der Detailkritik das sich eigentlich eher so anhört, dass sie halt eine andere Polizei hören. Und natürlich hören das jetzt Linke nicht so gern, weil das dann halt so ein bisschen so klingt, als wären sie nicht radikal genug, aber also ich höre das schon bei vielen Arten von Kritiken heraus, dass es gar nicht um die Existenz der Polizei geht, sondern wie sie funktioniert, zumindest im Hier und Jetzt.
Ich glaube, ich würde für mich so sagen, dass ich das auf jeden Fall vernünftig finde, alle diese Ansätze zu unterstützen. Bei manchen kann man sich vielleicht so im Einzelnen ein bisschen streiten. Also wir hatten jetzt den Fall mit diesem Defund der Police oder vielleicht doch besser finanziell ausbauen. Also jetzt nicht für irgendwelche Granatenwerfer oder so, aber halt vielleicht für mehr Personal oder mehr Entlastung. Das sind vielleicht so Streitfälle, aber im Prinzip finde ich diese ganzen Reformvorschläge gut und total sinnvoll und man sollte sich dafür einsetzen, dass die auch umgesetzt und eingeführt werden und so einen konservativen Konsens, der in der Politik, aber auch in der Bevölkerung oft herrscht, dass die Polizei schon alles irgendwie richtig macht oder so, den sollte man so nicht stehen lassen. Und auf der anderen Seite finde ich das gut, weil man jetzt schon nach Alternativen guckt, aber auch immer mit so einem irgendwie realistischen Auge dafür, was funktioniert, ne? Also manche Sachen funktionieren vielleicht im Kleinen, aber funktionieren halt im Großen einfach nicht. Und dass dieses Ziel der Abschaffung der Polizei kann, finde ich, nur in, also für mich realistischerweise kann das nur in einer anderen Gesellschaft umgesetzt werden. Das kann nicht in dieser Gesellschaft funktionieren und wird in absehbarer Zeit, wann spielt Star Trek? Im 27. Jahrhundert.
Nein, im 24. Jahrhundert oder 23. Jahrhundert.
Genau, ich glaube, bis dahin wird es leider nicht so sein, dass wir vollkommen auf die Polizei verzichten. Aber wir können die Polizei, glaube ich, schon reformieren. Wir können vielleicht, tatsächlich finde ich die Idee, einzelne Aufgaben der Polizei an andere Institutionen zu übertragen, die nicht mit Gewalt funktionieren, vernünftig und wichtig. Und das sollte man auch fordern und unterstützen, dass diese Institutionen ausgebaut werden, aber so eine ganz, ich sehe es zumindest mal nicht, aber ich bin auch nicht traurig darüber, also ich finde, es gibt auch so genug zu tun auf diesem Gebiet, was man als linker oder allgemein fortschrittlicher Mensch irgendwie machen könnte und oder fordern könnte.
Genau, ich würde dir im Großen und Ganzen, glaube ich, zustimmen. Ich kann aber auch total nachvollziehen, dass Leute, die persönlich betroffen sind von Polizeigewalt und Willkür, dass sie darüber anders denken. Also ich habe Leute in meinem Umfeld, die als 13-jährige Punks von der Polizei, es war irgendwo in Bayern, glaube ich, hat mir die Person erzählt, halt einfach verprügelt worden sind. So. Und dass die halt sagen, ich möchte, dass die Polizei nicht mehr existiert, kann ich total nachvollziehen. Also weil manchmal gibt es auch so eine Empörung, warum manche Menschen, was weiß ich, irgendwelche Bands so fiese Lieder gegen die Polizei machen. Und dann denke ich mir manchmal, ja, frag doch mal nach, was für Erfahrungen diese Menschen mit der Polizei gemacht haben. Also, dass die halt als Punks verprügelt worden sind oder dass sie halt ständig als rassifizierte Menschen von der Polizei auseinandergenommen sind. Naja, Überraschung. Die sind dann halt nicht gut auf die Polizei zu sprechen und es ist total legitim, dass die sagen, wir möchten, dass diese Institution, von der wir bloß Negatives erlebt haben, möchten, dass die halt aufgelöst wird. Kann ich nachvollziehen.
Ja, voll. Ich finde auch den Hinweis schon wichtig, weil immer wenn irgendwie es Gewalt gegen die Polizei gibt, ne, dann regen sich diese ganzen Konservativen auf und über diese schlimmen Leute, die da irgendwie die Polizei treten oder sowas oder hauen. Und da darauf hinzuweisen, das ist schon aber auch eine Gewaltspirale. Also die Leute erleben halt auch Entsprechendes von der Polizei tagtäglich. Und das heißt ja nicht, dass man diese Handlungen irgendwie damit gut findet oder unterstützt, aber dass man halt sagt, das ist einfach ein systematisches Problem, das auch seinen Grund in dem hat, wie die Polizei mit den Menschen umgeht in der Gesellschaft.
Ja, und also ich bin halt, ich habe halt diese Erfahrung nicht gemacht. Aber wenn man sieht, wie halt irgendwie Jugendliche sich aus den französischen Vorstädten, natürlich ist das jetzt kein fortschrittlicher Aufstand oder irgend sowas, weil die haben jetzt keine besonders, also sie haben, glaube ich, noch nicht mal formulierte Ziele, aber nach diesen Tod von Nahel, der von dem Polizisten einfach erschossen worden ist, und das ist ja auch bloß die Spitze. Na, da hat mal jemand das quasi filmisch festgehalten, deswegen ist diese Ausrede, der hätte einen Polizist geschossen in Notwehr oder sowas, ist nicht mehr aufgegangen. Das ist übrigens, ich glaube, dass das mehr kommen wird, weil eigentlich sehr viele Menschen über Aufnahmegeräte sehr viel mehr als früher verfügen. Das ist übrigens auch eine von den Ideen, wie man die Polizei zivilisieren kann, indem die halt solche Bodycams tragen. Also das ist in den USA wohl relativ stark vorhanden. Das ist jetzt auch bloß Wissen aus einer TV-Serie, um ehrlich zu sein, Rookies, wo auch quasi ein sehr positives Bild von der Polizei gezeigt wird. Und die haben dann, also es spielt in irgendwo in Kalifornien, ich glaube in L.A., und die haben dann halt immer so Bodycams an und müssen die auch anmachen, damit alle ihre Handlungen, also vor Einsätzen müssen sie die einschalten, damit alle ihre Handlungen verfolgt werden sollen. Und das, natürlich kann man da auch tricksen, vergessen die anzumachen und so weiter, aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man da halt Zivilisierung durchsetzt.
Ja, ich meine, Bodycams gibt's ja auch in Deutschland auch. Ich glaube, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, wie das in Baden-Württemberg ist. Ich glaube, in Berlin ist das so, dass die anmachen müssen bei jedem Einsatz. Aber jetzt zum Beispiel, letzte Woche wurde in Mannheim ein Mann erschossen von der Polizei. Da waren die Bodycams alle aus, zufälligerweise. Ich glaube, hier kann es sein, dass das irgendwie den Beamtinnen selber überlassen ist, ob die es anmachen oder nicht. Mhm. Okay. Ich glaube, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Man könnte ihnen natürlich auch so einen Chip ins Gehirn einbauen, der immer alles...
Den haben wir doch alle schon durch die Impfung.
Genau, den musste man nur noch umprogrammieren und aktivieren bei Gelegenheit. Ja, hast du noch eine knifflige Frage?
Ja, das hatte ich schon angesprochen. Wie würden wir mit organisierter Kriminalität ohne Polizei umgehen? Also das haben wir auch letztendlich beantwortet, indem wir gesagt haben, diese Komplettanschaffung ist halt eher in die Zukunft gerückt, wo dann offensichtlich halt die organisierte Kriminalität nicht mehr existiert.
Aber bis dahin werden es bewaffnete Antifa-Marker machen. Ihr werdet es noch bereuen, wenn der letzte Antifa-Marker abgeschafft wurde. Dann gibt es niemanden, der gegen organisierte Kriminalität vorgehen
kann. Okay, das glaube ich eher nicht. Ja, ich wollte noch sagen, dass ich auch glaube, dass es bei der Polizei auch so idealistische Menschen gibt und auch vor allen Dingen am Anfang, dass Leute da reingehen, weil sie halt diese Vorabendserien Polizeibilder verinnerlicht haben und da jetzt reingehen und so denken, ich möchte den Menschen helfen. Also das glaube ich, ich habe auch schon mit Leuten, die da ihre Ausbildung abgebrochen haben, mich unterhalten. Genau, und ich befürchte, dass es dann irgendwo so einen Moment gibt, wo man sich entscheidet, tatsächlich das abzubrechen oder sich anzupassen. Und,
ja, voll.
Dass es so eine Negativauslese auch häufig gibt. Mir geht es auch nicht darum, irgendwie einzelne Polizisten, ich habe auch schon freundliche kennengelernt, ne? Also es gibt die Good Cops, es geht um eine in diesem ganzen Podcast geht es um eine Kritik der Institution und es geht nicht darum, einzelne Menschen zu kritisieren. Ich meine, was wir ein bisschen kritisiert haben oder was wir auch kritisiert
haben, schlechter von Hamburg.
Dass es halt quasi möglich ist für quasi Menschen, die irgendwie besonders sadistisch sind oder so, da relativ ungestraft zu agieren oder dass es offensichtlich möglich ist, einen Menschen auf einer Polizeiwache zu verbrennen, ohne dass es Folgen hat. Also ja. Hashtag Uri Jalo.
Ja, den Schlechter von Hamburg würde ich trotzdem kritisieren. Und
ja, klar.
Genau, zu der Frage mit den idealistischen Menschen. Es gab, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr, also gerade läuft so eine Studie von der Deutschen Hochschule für die Polizei, wo sie so Polizistinnen befragen, zum Beispiel nach der Motivation, warum die das machen, wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit, was haben die so für Probleme im Job und sowas. Also explizit keine Rassismusstudie, keine Sorge, lieber Herr Innenminister, aber halt trotzdem eine einigermaßen repräsentative Umfrage. Und ich glaube, es gibt mittlerweile den Zwischenbericht für die Studie. Ich habe kurz reingelesen, die drei häufigsten Gründe dafür, warum Leute zur Polizei gehen, sind: ich habe jemanden in der Familie, der das macht. Ich will die Welt besser machen. Und das dritte war: ich mag irgendwie den Zusammenhalt unter den Kolleginnen. Oder stelle ich mir cool vor, in so einem Team zu arbeiten und so. Ne? Aber das, finde ich, beschreibt eigentlich ganz gut, was ich mir auch so subjektiv irgendwie denke, warum eigentlich Leute zur Polizei gehen. Ne? Also die einen irgendwie, ja, weiß auch nicht, aber hier mein Vater war auch schon. Irgendwie, die Dritten wollen irgendwie die Gesellschaft besser machen und die Dritten, die finden es cool, irgendwie so mit ein paar uniformierten, ausgerüsteten Gestalten zusammen rumzurennen und irgendwas zu machen.
Und Uniformfetischisten waren nicht aufgeführt?
Es gab keine extra Frage dazu. Die hatten schon auch so Fragen wie: ich übe gerne Macht über andere aus, aber das hatte so ziemlich wenig Anteile an
anderen. Ja, ist aber auch ein bisschen suggestiv, ja, um ehrlich zu sagen. Also wer zum Teufel sagt, Mensch, du, ja, da antworte ich mal mit ja. Könnte gut kommen. Okay. Ja,
aber es gibt anscheinend Leute, die tatsächlich antworten. Genau, ich wollte noch sagen, es gibt ja auch zwar in einem sehr, sehr geringen Maße, aber durchaus ja Leute aus der Polizei selber, die sich kritisch über die Polizei äußern. Mhm. Es gibt jetzt diesen Verein, ich habe vergessen, Polizei Grün war das früher, jetzt heißt es, glaube ich, irgendwie Better Police oder so.
Ja, die neue Verein. Grünen stehen, ja.
Genau, von Oliver von Dobrowolski. Das ist ja auch so ein Typ, der in den Medien ziemlich viel war, weil er diesen Einsatz in Hamburg kritisiert hat. Mhm. Der war da, glaube ich, so als Konfliktschlichter irgendwie unterwegs und meinte dann hinterher, man hatte überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen, weil halt die Polizei so super krass eskalierend sich verhalten hat. Und der macht schon so relativ viel PR auch irgendwie für so eine demokratisiertere Polizei, was ich schon auch vernünftig finde, was der normalerweise sagt. Aber der ist natürlich kein radikal Linker. Aber halt, es gibt schon in der Polizei auch Leute, die das irgendwie kritisieren und man darf hoffen, dass es irgendwie immer mehr werden. Also es gibt durchaus da auch so Whistleblower und einige, die auch in der Öffentlichkeit auftreten.
Ja, vielleicht hat auch die veränderte Zusammensetzung irgendwann eine gewisse Auswirkung. Also da würde ich jetzt nicht allein auf jeden Fall drauf zählen. Und das ist ja was es auch in anderen Institutionen gibt. Also bei der Bundeswehr gibt es auch mit, ich glaube, dem Darmstädter Signal, gibt es auch so kritische Soldatinnen. Es gibt inzwischen ja auch dass man halt auch von dieser heterosexuellen Männlichkeit abkommt und dass es dann auch so homosexuelle Vereinigungen, also auch von Polizistinnen gibt oder halt von Soldatinnen, und dass halt auch so Minderheiten eigene Gruppen bilden, also in der Bundeswehr, in der Polizei etc. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einen kleinen jüdischen Verein für Bundeswehrsoldaten, bei der Polizei weiß ich es gerade nicht. Also da gibt's schon, ja, also zumindest eine stärkere Sichtbarkeit auch von anderen Gruppen. Ich weiß jetzt nicht, wie die agieren und ob die nicht manchmal auch so ein bisschen eine Feigenblattfunktion haben. Das habe ich jetzt auch gerade bei diesen ehemaligen Polizeigrünen überlegt, dass man die auch so ein bisschen rumreicht. Aber dazu weiß ich zu wenig von denen.
Die werden ja eher ziemlich krass angefeindet.
Ja. Okay, dann haben wir es. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Diesmal ging es wieder länger. Wir hatten einen stärkeren Redebedarf. Und vielleicht schaffen wir es noch vor der Europawahl, was zu Europa und den Parteien zu machen. Ansonsten
sehen wir uns nächstes Jahr.
Nein, auf Gottes Willen. Nein, wir kriegen noch vorher den nächsten Podcast hin. Nein, hören wir uns demnächst mal wieder und freuen uns, wenn ihr reinhört und uns weiterempfehlt. empfehlt und vielleicht noch einen Kommentar hinterlasst.
Bis zum nächsten Mal und schlagt gerne nach, was der mitteldeutsche Aufstand war.
Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.